Ihr Lieben, was denkt ihr, was der Name des Papstes wohl dem Vatikan wert ist? Roger Cadenhead stellte sich diese Frage und wollte das wirklich wissen. Nach dem Tod von Papst Johannes Paul II. Ließ der Internetadressensammler die Homepage-Bezeichnung www.benedikt16. Für sich registrieren. Das war lange, bevor der Name des neuen Papstes bekannt wurde. Die Rechte für solch einen Homepage-Namen können durchaus einträglich sein. Für berühmte Namen werden da zigtausende von Dollar bei eBay geboten. Doch Cadenhead ging es gar nicht ums Geld. Als guter Katholik war er gerne bereit, diesen Namen der katholischen Kirche zur Verfügung zu stellen. Doch er verfolgte ein anderes Ziel. Er wollte drei Dinge haben. Erstens einen von diesen Hüten, die die Päpste immer mal tragen. Zweitens einen Gratisaufenthalt im Vatikanhotel und drittens eine Generalabsolution für die dritte Woche im März 1987. Da stellt sich natürlich die Frage, was in dieser Woche wohl passiert sein mag, damit man so eine generelle Vergebung einfach so vom Vatikan bestellt. Und wenn wir schon darüber nachdenken, was wohl bei diesem Roger Cadenhead die Ursache war, dann ist vielleicht auch so, dass bei dir so eine Woche in den Gedanken ist, wo du am liebsten ungeschehen machen würdest, was damals passiert ist. Ein Sommer, in dem du über die Stränge geschlagen hast. Eine Woche, in der du alle Hemmungen über Bord geworfen hast. Ein verrückter Tag, wo du mal zu tief ins Glas geschaut hast. Wenn es so eine Kiste mit Videobändern oder DVDs gäbe, auf denen jeder Moment deines Lebens festgehalten wäre, welche Bänder würdest du am liebsten verbrennen? König David muss da nicht lange überlegen. Er würde nach dem Band vom März 1002 vor Christus suchen. Davids Ehebruch mit Bathseba, seine gescheiterten Versuche, das dabei gezeugte Kind Bathsebas Ehemann Uriah unterzujubeln und schließlich dessen Ermordung auf Davids Befehl. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wird zum Ehebrecher und Mörder? Wie konnte das so weit kommen? Im Unterschied zu König Saul können wir bei David keinen tragischen Abwärtstrend über einen längeren Zeitraum beobachten. Davids Sünde tritt völlig überraschend auf. In den 10 Jahren seiner Herrschaft hat er sich als Kriegsherr, Musiker, Staatsmann und König einen Namen gemacht. Sein Reich erstreckt sich inzwischen über 100.000 Quadratkilometer. Als Feldherr ist er unbesiegt, seine Regierung ist hocheffizient, das Volk liebt ihn, die Armee steht loyal zu ihm, die Massen folgen David nach. David steht sozusagen auf dem Gipfel dessen, was das Leben zu bieten hat. Er ist der unangefochtene Herrscher über sein Reich. Unangefochten, bis die Anfechtung ihn überrascht. David ist König, aber er tut nicht mehr, was ein König tun muss. Er zieht nicht in den Kampf. Wir lesen, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter Joabs Führung zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. Überraschen bedeutet ursprünglich, jemanden im Krieg plötzlich zu überfallen. David kennt das. Er hat damit unzählige Erfolge im Kampf gefeiert. Aber dieses Mal, da bleibt er lieber zu Hause. Er will sich ausruhen, während seine Männer im Kampf ihr Leben einsetzen. David gibt sich der Langeweile hin, während seine Leute ihn als Vorbild und militärischen Führer wahrscheinlich vermissen. Doch die Sünde, die schläft nicht. Sie wartet genau auf solche Momente, wo wir unaufmerksam sind. Sie klopft nicht erst bei uns an oder meldet sich an. Sie überfällt uns plötzlich, wenn wir es am wenigsten erwarten. Deshalb schreibt der Apostel Petrus, bleibt wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht herum wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Ein italienisches Sprichwort sagt, einer, der arbeitet, wird von einem Teufel versucht. Einer, der nichts tut, von tausenden. Wenn du nichts zu tun hast, bist du ein leichteres Opfer für die Einflüsterungen Satans. Er hat dann Zeit, dir alle möglichen schlechten Ideen einzugeben. Das wird uns hier bei David bestätigt. Er ließ sich gehen und brachte sich sozusagen selbst in Versuchung. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagt schon der Volksmund. Eine erste Möglichkeit, dich von der Versuchung nicht überraschen zu lassen, besteht also darin, deiner Berufung treu zu bleiben und Jesus hingebungsvoll zu dienen. Gott sagte zu Adam nach dem Sündenfall: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das war als Strafe gemeint. Aber vielleicht steckt auch ein bisschen Segen dahinter, weil wir der Versuchung so eine Angriffsfläche weniger bieten. König David gab an dieser Stelle jedenfalls kein gutes Beispiel ab. Er rechnete nicht mit dem Überraschungsangriff der Sünde, weil er zu müde zum Kämpfen war. Wir lesen weiter. Zur Abendzeit stand David von seinem Bett auf und ging auf dem flachen Dach des Palastes spazieren. Es tut mir leid, aber ich kann nicht umhin, mir David in diesem Augenblick mit Bauch, Bademantel und Bierdose in der Hand vorzustellen. Er hat den halben Tag geschlafen und steht erst abends, als die Sonne langsam untergeht, von seinem Bett auf. Viele Männer, die ihre Berufung aufgegeben haben, laufen Gefahr, eine ähnliche Gestalt abzugeben. Sie lassen sich gehen und werden von der Sünde überrascht. Vielleicht nicht auf der Dachterrasse, sondern im Internet. Ja, unzählige Männer machen denselben Fehler wie David, sie kämpfen nicht mehr. Sie sind Königssöhne, aber sie stehen nicht zu ihrer Aufgabe. Sie stehen ihren Mann nicht, in welcher Situation auch immer sie gefordert sind. In der Familie, in der Gemeinde, im Beruf oder im Alltag. Ein König zu sein beinhaltet doch nicht das, was David an dieser Stelle hier tut und was viele Könige mit David gemeinsam haben. Prunk und Luxus zu genießen und andere für sich arbeiten zu lassen. Das heißt es nicht, König zu sein. König zu sein bedeutet vielmehr, in der Situation, in die ich als Mann gestellt bin, mit voller Hingabe Verantwortung zu übernehmen. David ist in diesem Frühjahr dazu nicht bereit. Er kämpft nicht, sondern schlendert über die Dachterrasse. David glaubt, die Kämpfe würden enden, wenn wir am Ort unserer Berufung endlich angekommen sind. Endlich König sein und jetzt die Füße hochlegen. Aber nein, die Kämpfe hören da nicht auf, wenn wir an unserem persönlichen Zion angekommen sind. Sie fangen dort erst richtig an. Zwar sind die Ammoniter weg, doch ein anderer Feind, der Überraschungsangriffe liebt, ist immer noch auf dem Plan: Satan. Und darum warnt uns Paulus, ihm gegenüber immer gewappnet zu sein. Er sagt: Zieht die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anschläge des Teufels bestehen könnt. Da, wo wir nachlässig werden, unsere Waffen nicht einsatzfähig halten und unseren Mann nicht stehen, kann der Feind erfolgreich zuschlagen. Und gerade Männer scheinen beim Thema Nachlässigkeit besonders verwundbar zu sein. Gleich der erste von uns eröffnete die lange Reihe männlicher Sünden damit, nur zuzuschauen, wie seine Frau Eva in die verbotene Frucht biss. Hätte Adam an dieser Stelle seinen Mann gestanden, wäre es doch gar nicht erst zu diesem Sündenfall gekommen. Er hatte von Gott den Auftrag erhalten, den Garten Eden zu bewahren, auch zum Beispiel vor Schlangen, die dauernd irgendwelchen Mist reden. Aber Adam tat es nicht. Er schaute zu. Da fiel Davids Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. Endlich kommen wir zu der badenden Schönheit, die David um den Verstand bringt. Als er Bathseba sieht, verliert er das letzte Stück an Selbstbeherrschung. Wir fragen vielleicht, warum Bathseba sich nicht besser vor den neugierigen Blicken geschützt hat. Die Bibel sagt dazu nichts. Denn Bathseba ist nicht die Täterin, sondern das Opfer. Als der König sie holen ließ, hatte sie keine Wahl. David macht sich hier auch des Machtmissbrauchs schuldig. Er übergeht alle Hinweise, alle Warnhinweise. In Vers 3 heißt es: David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter von Eliam und verheiratet mit Uriah, einem Metiter. Der Hofdiener hoffte sicherlich, den König mit diesen Hinweisen von dummen Gedanken abbringen zu können, doch er stößt auf taube Ohren. Dass Bathseba verheiratet ist, kümmert David überhaupt nicht. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. David wurde doch einst von Samuel zum König gesalbt. Dabei ging es nicht nur um eine Zeremonie. Bei der Salbung wurde David mit dem Heiligen Geist erfüllt und dieser Geist gab ihm die Kraft, als König zu herrschen. Im Neuen Testament lernen wir noch viel mehr davon, wie der Heilige Geist im Leben von Menschen wirkt. Er wohnt in uns mit großer Macht und Stärke, aber wie viel wir davon merken, liegt auch an uns. Viele Christen haben Angst vor dem Heiligen Geist in ihnen und bremsen ihn daher ständig aus. Immer wenn er sich bemerkbar macht, tun sie es als Gefühlsduselei ab. Andere machen den Heiligen Geist traurig, weil sie Dinge tun, mit denen Gottes Geist nichts zu tun haben möchte. Er verträgt sich einfach nicht mit Lügen, Betrügereien und auch nicht mit Ehebruch. Und so kommt es, dass der Heilige Geist mit seiner Kraft in uns verkümmert. Die guten Früchte, die der Heilige Geist in und durch uns wirken möchte, die wachsen einfach nicht. Der Apostel Paulus schreibt, der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist will uns also liebevoller machen, aber wir schrecken oft davor zurück. Er will uns gütiger und freundlicher werden lassen, aber wir blocken das ab. Und ganz besonders bitter ist, dass wir wie David auch die letzte Frucht des Heiligen Geistes nicht wertschätzen, die Selbstbeherrschung. Dabei ist sie wie eine Firewall, die unseren Computer vor Angriffen aus dem Internet schützt. Selbstbeherrschung ist die Firewall, die uns Männern und Frauen zur Verfügung steht, um uns gegen die Angriffe des Feindes auf sexuellem Gebiet zur Wehr zu setzen. Sie bewahrt unsere Gedanken vor dem Bösen. Denn Ehebruch fängt doch meistens in den Gedanken an. Darum sorg bitte nicht nur für eine gute Firewall bei deinem Computer, du selbst brauchst sie für dein Leben auch. Fest steht, dass David seine Firewall auf der Dachterrasse ausgeschaltet hatte. Wäre er wachsam, kampfbereit und selbstbeherrscht gewesen, hätte er sich augenblicklich von Bathseba abgewendet. Aber David tut es nicht und nun werden mehrere Leben zerstört. Als Bathseba merkte, dass sie schwanger geworden war, ließ sie es David melden. Der schickte zu Joab und befahl ihm, sende sofort den Hethiter Uriah zu mir. Joab gehorchte und schickte den Mann zu David. David forderte Uriah auf, geh nach Hause zu deiner Frau, bade dich und ruh dich aus. Doch Uriah antwortete, die Bundeslade steht nur in einem Zelt und auch die Soldaten Israels und Judas müssen mit Zelten auskommen. Selbst der Heerführer Joab und seine Offiziere übernachten auf offenem Feld am Boden. Und da sollte ich nach Hause gehen, essen, trinken und mit meiner Frau schlafen? So wahr du, mein Herr, lebst, niemals könnte ich so etwas tun. Der Plan von David, Uriah zum Sex mit seiner bereits schwangeren Frau zu verführen, der scheitert ausgerechnet an Uriahs Selbstbeherrschung. Aus Solidarität mit seinen Kameraden übernachtet er lieber bei der Palastwache als bei seiner Frau. Damit hält Uriah David einen Spiegel vor, der die Wahrheit nicht deutlicher zeigen könnte. Nicht der, der die Krone trägt, ist hier der König. Denn beim Königsein geht es nicht um ein Amt, sondern um einen Lebensstil. Doch David versteht auch diesen Wink von Uriah nicht. Er scheint dem Bösen inzwischen verfallen zu sein, er schreckt vor gar nichts mehr zurück. Sein Plan, seine Vaterschaft zu vertuschen, ist gescheitert. Nun muss Uriah sterben. Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und gab ihn Uriah mit. Darin befahl er seinem Heerführer, stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Uriah bringt sein eigenes Todesurteil mit zurück an die Front. Er fällt in treuer Pflichterfüllung. Er stirbt aus Liebe zu seinem König und Vaterland. Es ist scheußlich, was David hier getan hat. Es ist der Augenblick, in dem Saul für geraume Zeit damit wahrscheinlich aufgehört haben dürfte, sich im Grab herumzudrehen. War David am Ende gar nicht der bessere König als er? Das ist doch nicht der David, den wir lieb gewonnen haben. Das ist nicht der Hirte, der für das Wohl der Herde sorgt. Wie konnte es mit David so weit kommen? Eine Teenagerin aus den USA war schockiert, als sie hinter ihrem Haus eine zweiköpfige Schildkröte fand. Sie fing das arme Geschöpf ein und gab ihm etwas zu essen, doch die beiden Köpfe fingen sofort an, sich um das Stück zu streiten. Zweiköpfigkeit kann laut Wissenschaft bei allen Tierarten auftreten. Und falls nicht einer der beiden Köpfe die Führungsrolle übernimmt, wird das Tier bald durch die Folgen der Uneinigkeit zugrunde gehen. Nun war David kein Mann mit zwei Köpfen, aber wie das bei jedem Menschen so ist, stand sein Verstand mit dem Geist Gottes in einem Konkurrenzkampf. Die Bibel beschreibt das als Kampf zwischen Fleisch und Geist. Als die Menschheit nach der ersten Versuchung fiel, verlor sie ihren reinen und vor Liebe durchdrungenen Beweggründe. Sie verlor ganz viel von dem Guten, mit dem sie bei der Schöpfung ursprünglich ausgestattet worden war. Stattdessen übernahm der Egoismus die Vormacht. Und mit ihm zogen furchtbare Dinge in uns ein. Sie verdunkeln unser Herz bis heute. Jesus bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. Die Tatsache also, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war, ändert nichts daran, dass er immer noch ein Mensch war. Kaum eine Sünde wird hier von Jesus genannt, die David in der Causa Bathseba nicht begangen hätte. Aber erschreckend ist, dass in unser aller Brust solche zwei Herzen schlagen. Wie wollen wir also damit umgehen, dass wir genauso wie David in der Lage sind, schlimme Dinge nicht nur zu denken, sondern auch zu tun? Ich glaube, die erste Antwort lautet, ehrlich zu sein. Es wäre fatal, uns selbst jetzt vorzumachen, wir seien potenziell besser als dieser König David. Das, was Jesus hier über das menschliche Herz äußert, ist nicht überzogen und überholt. Der humanistisch gebildete Mensch ist nicht immer edel, hilfreich und gut. Die deutsche Geschichte der Jahre 1933 bis 1945 liefert ein bedrückendes Beispiel dafür. Aus netten Nachbarn wurden skrupellose Verräter. Aus harmlosen Bürgern wurden Massenmörder. Diese Zeit hat uns hoffentlich gelehrt, dass jeder Mensch das Potenzial hat, wie David über Nacht zum Mörder zu werden. Jeder von uns kann in Versuchung geraten. Das ist auch nicht das Problem. Auch Jesus wurde in der Wüste versucht, aber er blieb standhaft und ohne Sünde. Wenn wir der Versuchung erliegen, dann ist es eine Sünde. Und Jesus hat uns alle möglichen Waffen gegeben, um dieser Versuchung zu widerstehen. Wir haben keine Entschuldigung. Wir können zum Beispiel beten, dass wir in der Versuchung bewahrt bleiben. Jesus ermutigt uns dazu im Vaterunser. Er betete, führe uns, damit wir nicht in Versuchung geraten und erlöse uns von dem Bösen. Oder wir können unsere Gedanken gefangen nehmen und Jesus unterstellen. Paulus hat das oft gemacht. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihm den Befehl von Christus, schreibt er. Oder wir können um Vergebung bitten, wenn wir mal versagt haben. Das hilft zumindest, um die Abwärtsspirale zu stoppen und auszusteigen. Was machen wir aber nun, wenn wir erkannt haben, was für ein Kampf da um unser Herz tobt? Die zweite Antwort lautet, es hinzugeben. Gib dein Herz dem König aller Könige und liefere es dem Erlöser aus. Er und nicht die bösen Gedanken soll dein Herz ausfüllen und regieren. Der Heilige Geist soll dich leiten und zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes formen. Schon durch den Propheten Ezekiel versprach Gott uns: Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Dabei gilt es, mit Gottes Geist wirklich zu kooperieren. Mit ihm zusammen können wir den Garten unseres Herzens bebauen und bewahren, viel besser als Adam es im Garten Eden tat. Wir versprechen, Verantwortung für das eigene Herz zu übernehmen, es zu hegen und zu pflegen wie ein Gärtner seinen Garten oder wie ein Aquarianer sein Aquarium. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so ein Aquarium gepflegt habt, aber ich weiß von Leuten, die das tun, wie viel Arbeit das tatsächlich kostet, weil die Algen darin kaum zu besiegen sind. Wehe, wenn man mal eine Woche darauf verzichtet, die Scheiben und den ganzen Kies zu reinigen. Sofort wuchern die ganzen Fadenalgen alles zu und manchmal verheddern sich sogar die Fische in ihnen. Darum denk daran, du trägst täglich Verantwortung dafür, dass dein Herz rein bleibt und dass die Früchte des Heiligen Geistes wachsen können. Was können wir noch tun, um der Versuchung zu widerstehen? Die dritte Antwort lautet: Denk an die Belohnung. Stell dir doch mal vor, ein strahlender Engel würde neben dir stehen und dir sagen: Lass das. Denk an deine Belohnung. Jesus kommt wieder. Wäre das nicht viel leichter für dich, der Versuchung zu widerstehen? Ich denke schon. Denn du wüsstest, dass es sich wirklich lohnt, der Versuchung nicht nachzugeben. Es wartet ja diese große Belohnung auf dich im Himmel. Von Mose lesen wir überraschenderweise in Hebräer 11: Für Mose waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Mose widerstand der Versuchung, es sich am Königshof des Pharaos gut gehen zu lassen, während sein Volk litt und versklavt wurde. Was ihn motivierte, war der Gott, der ihn rief und der ihm eine unvergleichliche ewige Belohnung versprach. Darum vergiss niemals, welche Herrlichkeit Gott auch für dich vorbereitet hat. Paulus sagt: Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Ich denke, wenn dir bewusst ist, dass du auf dem Weg zu einem Festessen bist, fällt es leichter, auf Schokolade zu verzichten. Darum probier das doch mal auf. Denk an die große Belohnung, die auf dich wartet, und widersteh der Versuchung. Und noch ein letztes: Wenn du der Versuchung widerstehen willst, denk auch daran, was sie Jesus und was sie David gekostet hat. Der Teufel ist ein Lügner und Betrüger. Er versteht es wie kein anderer, sündige, schmutzige und betrügerische Dinge als attraktiv, vorteilhaft und harmlos aussehen zu lassen. Lass dich darum bitte nicht von all den schönen Bildern und verführerischen Ideen täuschen. Am Ende führen diese Wege immer zu Schmerz, Leid und Tod. Jesus hat an diesem Kreuz für deine und meine Fehler einen hohen Preis bezahlt. Er blutete dort für unser Versagen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Schon der Prophet Jesaja sagte, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er dort am Kreuz durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott, denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Das war kein schöner Tod, als Jesus an diesem Kreuz starb, weil die Sünde dort an Jesus ihr wahres Gesicht zeigte. Sie ist grausam und schrecklich. Und wenn du Jesus wirklich liebst, dann solltest du die Finger von der Sünde lassen. Denk immer daran, was die Sünde Jesus gekostet hat. Und vergiss auch nicht, was sie David gekostet hat. Das Kind, das Bathseba bekommt, wird sterben. Und Davids Familie wird auseinanderbrechen. Das schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn das nächste Kapitel beginnt mit den Worten: Doch dem Herrn missfiel, was David getan hatte. Er sandte den Propheten Nathan zu ihm. Gott sandte Nathan zu David, um ihn zurückzugewinnen. Und dasselbe gilt auch für dich und mich. Johannes schreibt, wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, der gerecht ist. Wenn du also der Versuchung nicht widerstehen konntest, dann gib nicht auf. Bring deine Schuld zu Jesus. Und wenn der Teufel dich betrogen hat und du gefallen bist, dann bleib nicht liegen. Richte dich wieder an Jesus auf. Denn Jesus gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleiden fähig sind. Er musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Amen.